Gegen 23.56 Uhr an jedem Abend sprachen Mohammed A. und Selma Y. 13 Minuten lang miteinander in einem Videotelefonat. Die Beweisaufnahme hat später ergeben, dass Tufan Y. in diesem Moment bereits im Sterben lag. Das heißt, sie müssen in dem Moment darüber beraten haben, so ist das Gericht zur Überzeugung gekommen, wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt den Notruf zu rufen. Das Gericht ging dann davon aus, dass dieses Telefonat wirklich dazu gedacht war, dass man nicht zu früh die Rettung rufen sollte, damit vielleicht eine erfolgreiche Reanimation noch möglich wäre. Um 1.20 Uhr dann in dieser Nacht stellte der Notarzt tatsächlich nur noch den Tod des 40-Jährigen fest.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. In der Nacht zum 1. Mai 2022 stirbt ein 40-jähriger Bielefeller völlig überraschend. Seine 50-jährige Ehefrau informiert die Polizei über den plötzlichen Tod. Wie in solchen Fällen üblich, wird eine Obduktion durchgeführt, allerdings ohne Ergebnis. Die Rechtsmediziner können keine konkrete Todesursache feststellen. 8 Monate später taucht die verwitwete Ehefrau bei der Polizei auf und gesteht einen Giftmord. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Hallo Jens.
Hallo Birgit.
Jens, dieser Giftmord wäre vielleicht nie aufgeklärt worden oder überhaupt als Mord gesehen worden, hätte sich die Frau nicht gestellt. Du hast in einem Artikel geschrieben, bei diesem Fall handele es sich um eine der ungewöhnlichsten Mordermittlungen der letzten Jahre. Wie hast du selbst von dem Fall erfahren?
Ich habe ganz klassisch über eine Pressemitteilung der Polizei davon erfahren. Die kam wie Kai aus der Kiste. Plötzlich hieß es, es gibt eine Mordkommission in Bielefeld, die ermittelt gegen zwei Personen. Und da hatte wohl eine Frau der Polizei mitgeteilt, dass sie jemanden vergiftet hat. Und das sollte ihr Ehemann gewesen sein. Und das hat sie wohl Anfang Januar 23 der Polizei gestanden. Und dann dauert es noch ein paar Tage. Man wollte offensichtlich einen Mittäter noch festnehmen. Mhm. Das hat am 17. Januar dann auch geklappt. Ein Mann aus Hamburg. Und als das sozusagen eingetütet war, hat sich die Mordkommission dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Jens, was weißt du über die Täter und das Opfer?
Die Täter sind Selma Y. und Mohammed A. Beide waren liiert, aber das ging hin und her. Das Opfer Tufan war mit Selma verheiratet. Die waren seit 2013 ein Paar, waren auch nach muslimischem Glauben schon verheiratet. Aber erst kurz vorher, am 14. Februar 2022, gab es eine standesamtliche Hochzeit. Mhm. Das heißt, ein knappes Jahr, bevor es dann plötzlich zu den Mordermittlungen kam, hatten die erst geheiratet. Jetzt muss man verstehen, zwischen Selma und Tufan, dem Ehepartnern und Selma und dem offensichtlichen Liebhaber Mohammed ging es ständig hin und her. Es war irgendwie nie richtig zu erklären gewesen, warum. Zeitweise soll sie ihren Ehemann so gehasst haben, dass sie immer wieder zu dem Hamburger sozusagen wechselte. Offensichtlich darin auch schon entsprechende Fantasien entwickelten und nach Ansicht der Mordermittler damals haben sie sich dann irgendwann gemeinsam entschieden, den Ehemann aus dem Weg zu schaffen und das offensichtlich mit einer Giftmixtur.
Aber zwischen Selma und Mohammed, diesem Liebespaar, dieser Affäre, war es aber auch nicht ganz grün. Da ging es auch ein bisschen hin und her.
Das ging auch hin und her. Also die haben sich geliebt und kurze Zeit später wieder gehasst. Sie hat offensichtlich immer wieder die Beziehung beendet. Dann ist er sehr wütend geworden, hat darauf reagiert, hat sie gestalkt, hat mit intimen Videos, die wohl in guten Zeiten entstanden sind, sie und ihre ganze Familie losgestellt. Da ging es um wirklich üble Stalking beziehungsweise üble Mordfantasien, die dann auch teilweise geäußert wurden. Das heißt, die Situation, wie die sich immer wieder finden konnten oder die eine Erklärung, warum die immer wieder zusammengekommen sind, war nicht offensichtlich erkennbar, auch für das Gericht später nicht. Mhm.
Also trotzdem hielt die Frau aber an dieser Liebesbeziehung fest. Stattdessen sollte der Ehemann weg, was ja auch leider geklappt hat. Was ich aber nicht verstehe, Jens, warum ist die Frau zur Polizei gegangen und hat sich gestellt? Denn offiziell gab es ja gar keinen Mord. Hat sie da ihr Gewissen geplagt?
Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Man muss ja auch wissen, nach der Tat hätte man sagen können, der Ehemann ist aus dem Weg geschafft, jetzt ist der Weg frei für uns beide, aber auch das hat nicht lange gehalten. Also auch ohne den Dritten im Bunde haben sich Mohammed und Selma nicht lange ausgehalten, die haben sich getrennt und dann ging es wieder los mit dem Stalking, dann ging es wieder los mit Bedrohung, dann ging es wieder los mit einer öffentlichen Schlammschlacht in verschiedenen sozialen Netzwerken, Nacktbilder, Nacktvideos. Man nennt das Revenge-Porn, wenn sich Menschen, die mal intim gewesen sind, sich nicht mehr ausstehen können, oft von Männern genutzt, dass diese Bilder dann irgendwie veröffentlicht werden, an Verwandte geschickt werden, in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, auf Pornoseiten landen. Diese Form der Rache, Revenge ist das englische Wort für Rache, diese Form der Rache ist leider heutzutage nicht mehr ganz unüblich.
Mhm. Jens,
und das wollte ich nur kurz dazu sagen. Mhm. Und diese, sag ich mal, Drucksituation unter diesen Bloßstellungen und unter diesen Bedrohungen zu leben, hat sie sicherlich auch dazu geführt, dass sie gesagt hat, jetzt mache ich reinen Tisch.
Mhm. Jens, wieso war dieser Giftmord vorher nicht als solcher erkannt worden? Es hatte ja, wie in so plötzlichen Todesfällen üblich, eine Obduktion der Leiche gegeben.
Ja, das ist, glaube ich, und das müssen wir bei Giftmorden wahrscheinlich annehmen. Das wird häufiger nicht sofort erkannt, vielleicht sogar häufiger auch nie erkannt. Mhm. An diesem Tag, ich glaube, das war der 1. Mai 2022, war Tufan Y. krank. Also er lag im Bett, ging es nicht so gut und es ist auch nicht geklärt worden, ob es ihm vielleicht schon damals nicht gut ging, weil ihm schon andere Dinge verabreicht worden waren. Vielleicht war er auch einfach nur krank. Und in diesem Zusammenhang schilderte Selma dann, die ja dann tatsächlich den Notruf auch rief und sagte, mein Mann, dem geht's nicht gut und kommen Sie schnell und so weiter. Und dann hat der Notarzt oder die Notärztin tatsächlich aber nur noch feststellen können, dass der Mann tot ist. Dann hat man gesagt, es ist hier unklar, warum der gestorben ist. Also beginnt ein Todesermittlungsverfahren. Und dieses Todesermittlungsverfahren hat dann eine Obduktion zur Folge. Und bei der Obduktion werden erstmal klare körperliche Erkenntnisse gesucht, die sozusagen durch die Sichtung des Leichnams möglich sind.
Also Stichstellen oder offene Wunden.
Das ist erstmal das logisch. Man fängt von außen an, aber so eine Obduktion kann, wenn man nicht sofort ein Ergebnis hat. Bei Gewalttaten ist es relativ offensichtlich meistens, aber es gibt, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten, warum man stirbt. Und Todesermittlungsverfahren gibt es ganz oft. Die kriegen wir noch nicht mit, weil es oft einfach zum Beispiel ein nicht erkannter Herzfehler oder sowas möglicherweise tödlich war, der dann erst posthum erkannt werden kann. Und insofern gibt es dann halt auch innere Sichtungen, da wird sozusagen ganz klassisch in der Obduktion weitergearbeitet und dabei ist aber keine Todesursache erkennbar gewesen. Was man dann parallel immer automatisch macht, das ist quasi obligatorisch, es ist ein toxikologisches Gutachten zu erbringen, da werden Gewebeproben genommen und entsprechend geprüft, was ist im Mageninhalt gewesen, was ist im Gewebe gewesen, was ist im Blut gewesen. Das hatte aber hier keine große Dringlichkeit, weil man überhaupt keinen harten Verdacht hatte. Das heißt, das ist in der Rechtsmedizin in Münster in einer langen Liste von anderen Todesermittlungsverfahren einfach zur Seite gelegt worden und war noch nicht bearbeitet. Auch 8 Monate nach der Tat, 8 Monate dauert es ja, bis Selma sich stellte, lag noch kein toxikologisches Gutachten vor.
Und dann wurde, als dann dieses Geständnis kam, nochmal richtig Gas gegeben.
Da wurde überhaupt erst Gas gegeben. Mhm. Erst das Geständnis hat ja klar gemacht, wir haben hier ein Todesermittlungsverfahren und jetzt wissen wir möglicherweise auch warum. Und dann hat die Rechtsmedizin relativ schnell sagen können in einem Sofortgutachten, ja, wir haben hier Gift, aber alle Details kommen später. Und als das klar war, wurde dann entsprechend auch die Festnahme des Liebhabers veranlasst und entsprechend dann auch erst die Mordkommission gebildet.
Gut, jetzt war es also amtlich, der 40-jährige Bielefelder wurde vergiftet und prompt machte die Ehefrau bzw. jetzige Witwe einen Rückzieher, widerrief ihr Geständnis.
Ja, das lässt sich sogar einigermaßen nachvollziehen. Die ist in Begleitung ihrer jetzt muss ich genau überlegen, das ist die Schwägerin des Opfers, einer Verwandten sozusagen zur Polizei gekommen und hat in diesem Zusammenhang das Geständnis abgegeben. Aber da war kein Rechtsanwalt dabei. Nachdem sie natürlich festgenommen worden war, nachdem man ihr den Mordvorwurf sozusagen nochmal deutlich gemacht hat, wird automatisch natürlich ein Verteidiger, ein Strafverteidiger zugeordnet. Und in diesem Fall war das Sven Carsten. Und der hat natürlich sich mit seiner Mandantin befasst und hat gesagt, in dem Zustand und in diesem ganzen Umfeld mit den Bedrohungen, mit dem Revenge-Porn, mit dem Stalking, sind wir uns ziemlich sicher, dass das, was sie da von sich gegeben hat, nicht im klaren Zustand passiert ist, sondern unter dieser Drucksituation und möglicherweise auch unter Druck gesetzt worden zu sein, etwas zu tun. Da kommen wir später noch dazu. Und daraufhin kam tatsächlich der Widerruf.
Die Staatsanwaltschaft war sich aber sicher, die Ehefrau und ihr Liebhaber haben den 40-Jährigen mit einem Giftcocktail ermordet. Am 15. Juni 2023 beginnt vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen Selma und Mohammed. Und da gab es viele Puzzleteile, die der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann zusammentragen musste, um zu seinem Urteil zu kommen. Jens, da gab es zum Beispiel die Aussage einer Polizistin aus Hamburg.
Ja, das war für alle überraschend, weil wir waren ja davon ausgegangen, dass es im Januar 23 überhaupt erst das erste Mal in dieser Fall bekannt war. Mhm. Nun erzählte diese Polizistin von der Davidwache auf St. Pauli, also mitten am Kiez in Hamburg, dass sie schon am 12. Dezember, also einen knappen Monat vorher, Besuch von Mohammed A. bekommen hatte. Und der wiederum hatte Anzeige gegen Selma erstattet. Mhm. Der machte auf die Beamtin einen sehr unsicheren und verängstigten Eindruck. Er fühlte sich von Selma bedroht. Selma hatte wohl, so hat er es geschildert, angedroht, seine Wohnung abzubrennen. Sie wollte ihm beide Hände abhacken. Sie wolle ihn sogar erschießen. Das hat er alles gesagt. Mhm. Inwieweit das irgendwie belegbar war, weil er war ein großer Freund von Chatnachrichten, die er alle gesichert hat und immer wieder vorgelegt hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber er sagte dabei auch, seine damalige Freundin, also Selma, hätte ihren Ehemann vergiftet. Also da ist das erste Mal dieser Vorwurf aufgekommen. Und diese Beamtin habe dann mit der Bielefelder Polizei Kontakt aufgenommen. Die haben gesagt, ja stimmt, wir haben hier ein Todesermittlungsverfahren zum Ehemann Tufan Y. Warum damals noch nicht alles losging, lässt sich nur vermuten. Ich habe in einem Teil des Gerichtsverfahrens später den Eindruck gehabt, es ging darum, dass Mohammed zwar diese Anzeige erstattet hat, aber er hatte keine Beweise, er hatte lediglich Behauptungen. Und möglicherweise reichte das nicht und man hatte den Eindruck, verworren, sag ich mal, Rosenkrieg, schreckliche Bedrohung, dass da vieles auch mehr gesagt als getan worden ist. Mhm. Aber das ist nur eine Vermutung. Tatsache ist, da ging das erste Mal sozusagen der Fall eigentlich an die Behörden.
Da muss ich nochmal nachhaken, weil Mohammed hat ja Selma beschuldigt, ihn zu stalken oder so. Mhm. War das jetzt eine Schutzbehauptung? Hatte der Mann mitbekommen, also dass seine Ex zur Polizei wollte? Weil so wie ich dich verstanden hatte, war es ja eigentlich der Hamburger, also Mohammed, der die Frau stalkte und in den sozialen Medien bloßgestellt hat.
Also ich will nicht ausschließen, dass es sozusagen Beschimpfungen gegenseitiger Art gab. Also da ging es sicherlich in beide Richtungen, aber das, was ich vorhin berichtete mit dem öffentlichen Bloßstellen, mit den Bedrohungen, das ging von Mohammed aus. Aber er stellte sich hier sozusagen als das Opfer einer solchen Kampagne dar. Es ist gut möglich, weil er ja immer, wenn er von ihr getrennt war, großen Hass entwickelte und ihr versuchte zu schaden, dass er auch durch die Kommunikation über Chat und irgendwelche Videoanrufe versuchte, Beweise zu sammeln. Also sie dazu zu bringen, zu gestehen, dass sie ihren Mann ermordet haben könnte. Und das versuchte er wohl immer wieder. Und möglicherweise hat sie irgendwann in einem dieser vielen Kommunikationswege auch gesagt, ich gehe jetzt zur Polizei und sage alles. Und das war ja auch deine Frage, war das eine Schutzbehauptung, um dem zuvorzukommen? Gut möglich, dass er gemerkt hat, jetzt könnte es für mich eng werden, gehe ich zuerst zur Polizei, bin ich vielleicht in der Offensive.
Mhm. Was für eine toxische Beziehung. Meine Güte. Ein weiteres Puzzleteil in der Verhandlung war die Aussage einer 28-Jährigen. Sie ist die Schwägerin des Mordopfers. Da hattest du gerade ja schon drauf hingewiesen, dass die ja mit Selma zur Polizei gegangen ist.
Genau, und die ist für die ganze Entwicklung des Falles eigentlich eine ganz wesentliche Person. Das eine war diese Drucksituation durch den Ex-Partner, der Selma Y. das Leben zur Hölle machte. Das andere war nun diese Schwägerin, die hatte eigentlich nach dem Tod ihres Schwagers den Kontakt zu Selma abgebrochen. Das Interessante war, als der gestorben war, hatte sie sofort das Gefühl, Selma, warst du das? Mhm. Sie war lange befreundet mit Selma, die haben Kinder im gleichen Alter, die waren ganz eng befreundet, das heißt, man hatte ständig miteinander zu tun. Und diese Schwägerin muss wohl am Tag, als die Nachricht kam, der Tufan ist gestorben, ins Haus gegangen sein und sie damit konfrontiert haben. Das heißt, ihr Gefühl, da stimmt was nicht, war von Anfang an da. Jetzt waren ja Monate vergangen und acht Monate nach dem Tod hatte sie entschieden, wir müssen, weil hier nichts passiert, es entwickelt sich nicht sozusagen eine Aufklärung oder dergleichen, wir müssen Selma eine Falle stellen. Und so ist sie mit der Mutter des Opfers ihrem Mann und einer weiteren Verwandten zu der Idee gekommen, zu sagen, ich gehe zu ihr. Ich habe zwar lange nicht mehr mit ihr gesprochen, aber ich will ihr jetzt Unterstützung anbieten zum Schein. Und dann wollen wir mal gucken, was sie mir alles beichtet. Und das war spannend. Sie ist quasi mit einem Handy in der Tasche, das die ganze Zeit mitschnitt, zu ihr gegangen. Und die anderen drei saßen auch draußen im Auto und nahmen sozusagen das Gespräch auf. Und da war es wohl wirklich schwierig. Selma Y. war in einem nicht guten Zustand und entwickelte verschiedenste Thesen, wie jetzt ihr Mann gestorben sein könnte. Da kam auch immer wieder vor, ich glaube, ich habe ihm was gegeben. Kann sein, dass Mohammed mir das untergejubelt hat. Später war ja dann die Rede davon, sie hätten ihm Schlafmittel geben wollen, um ihm dann wegzutragen und im Wald eine Abreibung zu verpassen. In der allerletzten Einlassung zusammen mit dem Rechtsanwalt hieß es dann, es sollten Schlafmittel sein, um ihn sozusagen vor die Tür der Eltern zu legen. Also es waren wirklich die wildesten Theorien. Und an einer Stelle hat sie, glaube ich, auch gesagt, dass sie ihm was gegeben hat. Und diese Schwägerin hat wirklich immer wieder drauf gedrängt und hat in dem Gespräch gesagt, komm, du musst zur Polizei gehen. Also das wäre doch das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du von vor den Augen deines Sohnes abgeführt wirst von der Polizei. Wenn das rauskommt, geh doch selber hin, dann kannst du ihm das ersparen. Dazu ließ sie sich aber nicht hinreißen. Trotzdem war diese Schwägerin sich sicher, das, was ich hier auf dem Handy habe, das schicken wir jetzt der Polizei und dann kommen die und nehmen sie fest. Die Polizei nahm zur Kenntnis, dass es da offensichtlich jetzt so einen Mitschnitt gab und sagte, ja, bringen Sie den doch bitte mal vorbei. Aber es war nicht wie erhofft, plötzlich Blaulicht und Polizei, Festnahme und alles ist vorbei. Und so fuhren sie halt mit diesen neuen Beweisen zur Polizei. Und während sie auf dem Weg zur Polizei waren, rief Selma nochmal an. Und sie sagte, sie sei jetzt schon wieder von Mohammed bedroht worden, sie würde jetzt auspacken.
Ach, ah ja.
Also kehrte sie wieder zurück und die beiden Frauen fuhren dann gemeinsam zur Polizei und so kam es dann zu dem Geständnis. Insofern hat die Schwägerin sozusagen den Anstoß gegeben und letztendlich aber nicht den Erfolg gehabt, den sie haben wollte. Und dann hat Mohammed A., ohne es zu wollen, das Fass zum Überlaufen gebracht und gesagt und sie nochmal sozusagen so schwer beeinflusst, dass Selma Y. gesagt hat, ich kann nicht mehr, jetzt muss ich rein Tisch machen.
Die 28-jährige Zeugin, also die Schwägerin des Opfers, hat in ihrer Aussage vor Gericht an den beiden Angeklagten kaum ein gutes Haar gelassen. Jens, du hast das, glaube ich, selbst live in Farbe mitgekriegt.
Ja, da war ich selbst im Gerichtssaal. Das war bemerkenswert, weil sie immer wieder deutlich machte, was diese Bedrohungen ausmachten, weil auch sie als Verwandte und ihr Sohn wurden ebenfalls von Mohammed A. bedroht. Die kriegten Enthauptungsvideos und Tötungsbedrohungen, dass sie zeitweise sogar gerichtlich dagegen vorgegangen sind. Also Mohammed A. durfte sich nicht nähern, durfte keinen Kontakt mehr haben und dergleichen mehr. Das heißt also, die ganze Familie war beeinflusst von dem, was dieses Stalking sozusagen eigentlich Selma schaden sollte. Aber sie sagte auch, dass Selma ihm trotzdem immer wieder verzieh. sie sei immer wieder zu ihm zurückgekehrt, wenn gerade er mehr bieten konnte. Es ging also um sehr materielle Dinge, wie sich dann herausstellte. Die Angeklagte habe sich für Luxus interessiert, wollte ihre Lippen botoxen, sagte sie, und hätte immer nur ihr Erscheinungsbild verbessern wollen. Und wenn er gerade nicht da war, er war zum Beispiel in einer Phase im Gefängnis, ist sie nach Hamburg gekommen, und so sind die sozusagen 2021 überhaupt das erste Mal zueinander gekommen. Da war sozusagen kein Ehemann da. Also hat sie sich anderweitig umgetan und war kein Geld mehr da. Zum Beispiel bei Mohammed, da hat sie sich dort wieder abgewandt. Also das heißt, es ging hin und her. Trotzdem schwer ergründlich, warum das immer wieder zu einem Zusammenkommen gekommen ist.
Beide Beziehungen waren so On-Off-Beziehungen, sowohl zum Ehemann als auch zum Geliebten.
Ja, das muss man wohl so sagen. Also der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann sagte später in der Gerichtsverhandlung, die Beziehung zwischen den Eheleuten war geprägt von materialistischen, narzisstischen und ich-bezogenen Einsichten der Angeklagten, die offensichtlich eine eigene Weltsicht hatte. Und dieser Narzissmus ist möglicherweise einer der Gründe für niemanden so richtig zu erklärende Verhalten. Das Gericht konnte nie ergründen, sagte er dann in der Urteilsbegründung, wie diese Wankelmütigkeit zu erklären war. Bei aller Verständnis für diese besondere Situation ließ sich das in keiner der Aussagen und in der Erklärung etwa der Angeklagten verstehen, warum es immer on-off war.
Mhm. Jens, was hat die angeklagte Ehefrau bzw. Witwe zu der Tat und dem Tathergang vor Gericht gesagt? Erst hatte sie ja ein Geständnis abgelegt, ist dann wieder widerrufen, und vor Gericht, wie hat sie sich da dann eingelassen?
Dieses erste Geständnis ist nicht ganz klar, inwieweit sie sich da schon selbst voll belastet hat. Da hat sie damals, so hat mir das der Staatsanwalt Christopher York gesagt, mitgeteilt, sie sei davon ausgegangen, dass er sozusagen aus dem Haus geschafft werden sollte, um im Wald dann eine Abreibung zu bekommen. Mhm. Das war, glaube ich, die Formulierung. Beim ersten Geständnis mag es sein, dass sie gesagt hat, ich habe ihm Gift gegeben und das hat offensichtlich meinen Liebhaber besorgt. Das war schon relativ schnell die These der Kripo. Und dann haben sie während der Verhandlung offensichtlich sich neu positioniert und haben gesagt, sie sei sehr unter Druck gesetzt worden, sei in der kleinen Wohnung des Hamburgers sogar eingesperrt gewesen. Und er hat ihr offenbar immer wieder Dinge untergejubelt, die sie eigentlich gar nicht habe machen wollen. Könnte das zwar selber tun, ihm das Schlafmittel verabreichen, weil die Haustür zum Haus sei eigentlich immer offen. Eines Tages habe sie aber dann auch mal eine Kapsel irgendwie auf dem Tisch gefunden. Vielleicht war das eine, die er da hingelegt hätte, die könnte sie ihm verabreicht haben. Und als dann plötzlich das Blut aus der Nase des Ehemannes lief, habe sie den Rettungsdienst angerufen. So hat sie das formuliert. Das heißt also, sie hat sich so positioniert, als wäre es ein Versehen gewesen. Mhm. Ne? Und als das Blut aus der Nase lief, war klar, hier ist was nicht in Ordnung. Ob das tatsächlich glaubhaft war, blieb lange offen.
Und der Ex-Liebhaber, was hat der zu seiner Verteidigung gesagt?
Der hat die ganze Zeit geschwiegen, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, weil dem Vorwurf, den man ihm machte, war ja die ganze Zeit diese Mixtur aus Methadon, das war der Hauptbestandteil dieses Giftes, einem Schmerzmittel und einem Antiepileptikum mitgebracht zu haben. Mhm. Er muss an dem Tag durch eine Freundin, die ihn gefahren hat, er hat selber keinen Führerschein, dieses Mittel nach Bielefeld gebracht haben. Hat sich auf einem großen Oldentrupper Supermarktparkplatz getroffen. Und das war der Vorwurf. Das heißt, möglicherweise stand für ihn eine Ersttat, also dass er derjenige war, der das Gift verabreicht hat, nicht zur Debatte. Und deswegen hat man sich auf der Seite der Verteidigung entschieden, gar nichts dazu zu sagen.
Jens, du hast den Fall ja von Anfang an begleitet, warst zeitweise im Gerichtssaal dabei. Wie war die Stimmung und wie haben sich die Angeklagten gezeigt? Wie muss ich mir das vorstellen? Waren die so abgezockt, wie die Tat vermuten lässt?
Nee, abgezockt ist der falsche Begriff. Also Selma Y. hatte nicht mehr viel von dem Glamour, den sie vielleicht mal erreichen wollte. Sie wirkte sehr, sehr eingefallen, sehr in sich gekehrt, machte auch in ihren Reaktionen nur noch einen sehr zurückhaltenden Eindruck. Er guckte immer sehr verkniffen und machte so ein angewidertes Gesicht, wenn Zeugenaussagen gemacht hatten, notierte sich die ganze Zeit Dinge, sagte aber vor Gericht kein Wort. Hin und wieder versuchte er mit seinen beiden Anwälten zu sprechen. Aber ich hatte den Eindruck, die beiden sind ziemlich in ihrer Situation gefangen. Es gab ja keinen gemeinsamen mehr. Mhm. Er war so eher abneigend unterwegs und sie war offensichtlich ganz lethargisch. Es gab eine einzige emotionale Regung, die ich in den Sitzungen erlebt habe. Das war der Moment, als die Schwägerin des Opfers sagte, sie wollte nur Geld, sich die Lippen botoxen und ihr Äußeres verschönern. Da hat sie plötzlich Tränen verdrückt.
Der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann hat dann alle Puzzleteile zusammengelegt. Jens, was ist dabei rausgekommen? Was genau geschah laut Gericht in der Nacht zum 1. Mai 2022?
Georg Zimmermann hat es so zusammengefasst, es gab nachweislich diese Fahrt nach Bielefeld. Mohammed A. hat sich fahren lassen. Es gab keinen anderen Grund, als diesen Giftcocktail mitzubringen. Und der ist überreicht worden. Und dann muss Selma diesen Giftcocktail ihrem Mann in ein Glas gekippt haben. Und der hat es dann in der Annahme das Wasser für die Arznei getrunken haben. Gegen 23.56 Uhr an jedem Abend sprachen Mohammed A. und Selma Y. 13 Minuten lang miteinander in einem Videochat, in einem Videotelefonat. Die Beweisaufnahme hat später ergeben, dass Tufan Y. in diesem Moment bereits im Sterben lag. Das heißt, sie müssen in dem Moment darüber beraten haben, so ist das Gericht zur Überzeugung gekommen, wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt den Notruf zu rufen. Dann können ja nicht einfach sagen, oh, der ist uns verstorben. Es ist also nicht klar, was gesagt wurde in dem Telefonat, aber die 13 Minuten sind relativ deutlich. Es gab Aussagen von Mohammed A., dass sie sogar den Sterbenden gefilmt hat während des Telefonats. Ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Es ist jedenfalls eine sehr absurde Vorstellung.
Sehr gruselige Vorstellung.
Das Gericht ging dann davon aus, dass dieses Telefonat wirklich dazu gedacht war, dass man nicht zu früh die Rettung rufen sollte, damit vielleicht eine erfolgreiche Reanimation noch möglich wäre. Um 1.20 Uhr dann in dieser Nacht stellte der Notarzt tatsächlich nur noch den Tod des 40-Jährigen fest.
Am 1. Februar 2024 fiel vor dem Bielefelder Landgericht dann das Urteil im Prozess um den Giftmord. Wie lautete es?
Es gab zweimal lebenslänglich wegen Mordes aus Heimtücke. Das heißt, das ist die höchstmögliche Strafe, die ein Gericht sozusagen aussprechen kann. Und das ist für beide ausgesprochen worden.
Ja, und das Gericht sah ja auch überhaupt keine andere Möglichkeit als lebenslänglich für diese Tat. Da war der Vorsitzende auch richtig deutlich.
Genau, er hatte gesagt, dass wenn man wegen Mordes verurteilt wird, braucht es die Mordmerkmale. Und eines dieser Mordmerkmale, eines der wichtigen Mordmerkmale, ist die sogenannte Heimtücke. Und ein Giftmord ist quasi ein Paradebeispiel für einen heimtückischen Mord, weil das Opfer überhaupt keine Ahnung hat, was ihm passiert. Also es rechnet nicht mit einem Angriff, es sieht auch die Gefahr nicht. Und diese Arg- und Wehrlosigkeit ist von den Tätern ausgenutzt worden. So wird das dargestellt. Das heißt also, Mord war nach Überzeugung des Gerichts gegeben. Und dann ist halt in dem Fall auch lebenslange Haftstrafe zu urteilen. Die Argumente, die sozusagen die Verteidigung zum Beispiel von Selma Y. dann aufgelegt hatte mit den verschiedenen Versionen und der letzten Version, die dann zum Schluss kam, die bezeichnete Georg Zimmermann als so haarsträubend abwegig, dass sie gar nicht mehr gewusst hätten, was sie dazu hätten fragen sollen. Also das fand ich auch sehr, sehr deutlich, zumal es ja auch gesicherte Chatnachrichten gab. Also es gab tatsächlich ellenlange Chatnachrichten, die Mohammed A. offenbar gesichert hatte, auch zum Beispiel der Schwägerin des Opfers zukommen hat lassen, um zu beweisen, guck mal, sie war es. Da steht zum Beispiel, ich habe meinen Mann umgebracht drin. Und so ist die Kammer dazu zu der Überzeugung gekommen, dass sie ihrem Mann das Gift verabreichte, um ihn zu töten. Und nicht, um ihn irgendwie zu betäuben und ihm dann eine Abreibung zu verpassen oder bei den Eltern vor die Tür zu legen. Der von Jan-Christian Hofmann geforderte Freispruch für Mohammed A. kam auch nicht in Frage, denn Georg Zimmermann sagte, es gab überhaupt keinen anderen Grund für die Fahrt nach Bielefeld am 30. April, also am Tag vorher, als die Lieferung des Gifts. eine andere Erklärung gab es nicht. Und dann, und das war für die Verurteilung auch wesentlich, hatte dieses 13-minütige Telefonat, von dem ich eben sprach, ja auch eine Bedeutung, weil sich ja beide gegenseitig beschuldigt hatten. Das Telefonat zeigte ja aber doch deutlich, dass sie in dem Moment des Todes miteinander drüber sprachen. Welcher Alleintäter würde das denn jetzt, würde sich denn jetzt da plötzlich dann mit dem anderen austauschen? Also das überzeugte das Gericht auch nicht. Und insofern ging man davon aus, dass der völlig arg und wehrlose Mann von beiden getötet werden sollte. Und deswegen war die Verurteilung wegen Mordes aus Heimtücke das Ergebnis.
Hat der Richter eigentlich noch mehr zum Motiv gesagt? Also man kann sich ja einfach nur trennen, ne? Wenn man genug voneinander hat, man muss sich ja nicht gleich umbringen.
Das stimmt, das wär die Hoffnung im Idealfall, aber trotz dieses klaren Urteils konnte das Gericht nie klären, warum Selma Y. ihren Ehemann eigentlich töten wollte. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sie insgesamt immer wieder unzufrieden war mit ihrer Situation und sie offensichtlich beeinflussbar war von außen. Und das ist Mohammed A. offensichtlich mehrfach gelungen.
Jens, die beiden Angeklagten haben heimtückisch einen Menschen ermordet, dafür wurden sie bestraft, zurückblieben die Angehörigen des Opfers.
Ja, und die Eltern zum Beispiel des Opfers haben fast jedem Verhandlungstag beigewohnt. Das heißt, die haben sich die ganze Schlammschlacht wirklich angetan, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und die Mutter des Opfers sagte später, ich fühle jetzt Erleichterung nach dem Urteil. Die Seele meines Sohnes ist jetzt hoffentlich befreit. Was sie sicherlich auch gemerkt hat, auch wenn sie hoffte, dass der Schmerz jetzt leichter wird, trotz dieses klaren und höchstmöglichen Urteils, ihr Sohn würde trotzdem nicht wieder zurückkommen dadurch. Deswegen war es ein erleichternder, aber sehr trauriger Tag, als das Urteil ausgesprochen wurde.
In der Nacht zum 1. Mai 2022 stirbt ein 40-jähriger Bielefelder ganz plötzlich. Todesursache unbekannt. 8 Monate später erscheint die Witwe des Toten auf einer Polizeiwache und legt ein Geständnis ab. Zusammen mit ihrem Geliebten habe sie ihren Ehemann vergiftet. Nicht das schlechte Gewissen hatte die 50-Jährige gestehen lassen, sondern die Schlammschlacht des inzwischen Ex-Geliebten in den sozialen Medien. Für den Giftmord wurden beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Verteidiger haben angekündigt, in Revision zu gehen. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Zu Gast war der NB-Kollege Jens Reichenbach. Schön, dass du ins Podcast-Studio kommen konntest.
Gerne.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.